habe uns heute ein ganz großes Wort mitgebracht, das ihr aber alle kennt. Ist jetzt kein Wort, was wir jeden Tag verwenden, aber doch eins, was uns relativ vertraut und bekannt ist. Das Wort Sehnsucht. Ihr merkt, das ist ein ganz großes Wort. Wir gebrauchen es, wie gesagt, nicht so oft, aber Sehnsucht ist was wir alle kennen, was wir alle empfinden. Mancher von euch sitzt heute da und denkt, ich hätte mal so Sehnsucht nach endlich wieder Urlaub, mal wieder richtig durchhängen, abspannen, mal wieder Zeit für mich. Oft hat Sehnsucht was mit Menschen zu tun, nämlich mit Menschen, ja, nach denen wir uns sehnen. Und letztendlich, ich möchte das Wort mal runterbrechen, Sehnsucht, dieses Riesenwort auf, ich vermisse dich. Und das ist letztendlich Sehnsucht, man vermisst jemanden. Wenn Kinder ins Schullandheim fahren oder ins Landschulheim, dann fangen sie oft an zu vermissen. Nämlich das Zuhause. Die Haustiere Maxi und Flauschi und den Hamster und das Kätzchen. Und sie vermissen Mama und Papa. Und sogar die oft so saublöden Geschwister, die fangen mal an wieder zu vermissen. Nämlich im Schullandheim. In der Fremde kommt Sehnsucht auf. Ich vermisse dich. Oder wenn meine Frau mal wegfährt oder ich fahre weg für ein paar Tage, dann ist so, wenn ich mit dem Auto wegfahre, dann fängt oft schon so eine Sehnsucht an. Ich vermisse dich. Und die Zeit ohne Kinder, auf die ich mich so gefreut habe, aber ich merke, ich vermisse sie. Ich vermisse sie. Heute geht es um Mose in der Wüste und auch er vermisst Gott. Gott kann man nämlich auch vermissen. Wir haben auch Sehnsucht nach Gott. Und viele von euch kennen das gut, diese Sehnsucht nach Gott. Allein schon deswegen haben wir Sehnsucht nach Gott, weil er unsichtbar ist. Und das, was wir lieben, das, was uns teuer ist, das wollen wir eigentlich sehen. Das wollen wir nah bei uns haben. Am liebsten möchten wir es anfassen können. Also soweit mal zu dieser Sehnsucht. Mose hat auch deswegen Sehnsucht, weil was Blödes passiert ist, nämlich es ist zu einem Bruch gekommen zwischen dem Volk und Gott. Das Volk, haben wir das letzte Mal gehört, hat sich dieses goldene Stierbild gemacht und haben das dann angebetet und sind da außen rum gehüpft. Und Gott fand es gar nicht so toll. Gott war ziemlich beleidigt oder man könnte es richtig sagen, sauer war er. Er war sauer, dass dieses Volk ihm untreu wird. Dass sie sagen, du bist jetzt unser Gott, du goldenes Stierbild und dir wollen wir folgen. Und letztendlich war es ja doch nur ein toter Gott, ein Gott, dem man nicht folgen kann. Und Gott war sauer, weil er gemerkt hat, auf dieses Volk ist kein Verlass. Mit dem Volk kann ich nicht durch die Wüste gehen. Dieses Volk, das bricht mir die Treue bei der erstbesten Gelegenheit. Dieses Volk ist letztendlich beziehungsunfähig. Also ist das Klima hat sich verändert. Zwischen Gott und dem Volk, es ist ein Klimawandel passiert. Und Mose leidet am meisten darunter. Und wenn wir so lesen in diesen Kapiteln, Exodus, 2. Mose 32, dann lesen wir auch davon, dass Gott eigentlich eine Idee hatte, die er jetzt nicht verwirklichen kann. Und die Idee war, ich möchte gerne ein Zelt haben, eine Stiftshütte, so hieß es damals, ein Zelt, ein großes Zelt, inmitten von eurem Lager. Und er hat genaue Anweisungen gegeben, wie viel Meter das lang sein soll und breit und hoch und was da alles so drin sein soll. Und Gott hat sich das so gedacht, dass er mittendrin ist. Also da ist das Zelt vom Rudi und da von der Melanie und da vom Bodo. Und hier ist das Zelt von Gott. Unser Gott, Jahwe, hat sein Zelt in der Mitte von unserem Lager. Das war der Gedanke. Und jetzt lesen wir in Kapitel 33, dass Mose das Zelt außerhalb aufbaut. Weil Gott sagt, ich kann nicht bei euch sein. Wenn ich in eurer Mitte wäre, bei euch, ihr widerspenstiges, ihr bockiges Volk, wenn ich bei euch wohnen müsste, ich würde euch alle vernichten. Ihr würdet es nicht aushalten bei mir. Ihr würdet wie Wachs, wenn man es zu nah an den Ofen stellt, ihr würdet wegschmelzen. Ihr hättet keine Chance. Also das Zelt steht außerhalb vom Lager. Und das, die Sache ist die, dass wenn Mose nach draußen geht, um mit Gott zu reden, dann steht das ganze Volk, die stellen sich dann auf, also es ist wie so ein Gottesdienst, die stellen sich dann alle in ihren Zelteingang hin und dann gucken sie Mose nach, wie er nach draußen läuft, nach draußen zu Gott und dann zu diesem Zelt hingeht. Und dann lesen wir, dass die Wolke des Herrn, die lässt sich dann so nieder auf das Zelt. Und die gucken alle nur hinterher und dann gehen sie auf die Knie und gehen nach unten. Aber von Ferne, sie sind von Ferne. Und Mose leidet unter diesem von Ferne, dass das Volk letztendlich jetzt so weit weg ist von Gott. Und es hat alles so gut angefangen mit dem Volk und mit Gott. Und diese Beziehung, die ist eigentlich immer enger geworden und immer vertrauter. Und das Volk hat gelernt, in unwegsamem Terrain, in der Wüste Gott zu vertrauen. Und jetzt auf einmal ist so ein Bruch drin. Das Klima hat sich verändert. Das ist alles anders geworden. Und Mose hält einen Klimagipfel mit Gott in diesem Zelt. Der redet mit ihm. Und Gott sagt zu ihm, Mose, du führst das Volk ins verheißene Land. Das ist deine Aufgabe, dein Auftrag. Ich schicke euch einen Engel mit. Ich selber bin raus. Ich gehe nicht mehr mit. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Ich würde euch alle vernichten. Ich bin raus, ich bin weg. Und Mose sagt, Gott, wenn es stimmt. Und jetzt packt Mose Gott so am Schlawittchen. Das macht Mose öfter mal. Er packt ihn bei dem, was Gott ist, was ihn ausmacht. Und Klammer auf, ich habe so einen Eindruck, Gott mag das, wenn wir ihm so am Schlawittchen packen, bei seinen Verheißungen, bei dem, was er uns versprochen hat. Und Mose sagt zu ihm, wenn es stimmt, dass du meinen Namen kennst, wenn das stimmt, dass du mich bei Namen kennst, und wenn es stimmt, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, dann hau jetzt nicht ab. Dann sei du derjenige, der uns führt ins verheißene Land. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Gott mag das, wenn wir ihn so packen an seinen Verheißungen. Ich glaube, da steht er voll drauf. Und dann sagt Mose zu ihm aber noch was. Und das ist jetzt interessant. Da schauen wir jetzt mal ins Kapitel 33 rein, ab Vers 18. Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jetzt wird er übermütig, der Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, also Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott ist unsichtbar. Kein Mensch hat Gott jemals sehen können. Da entzieht er sich uns. Er ist irgendwie in anderen Dimensionen und wir mit unseren Augen, wir müssten wahrscheinlich uns auflösen in sämtliche Dimensionen, uns verteilen, dass wir Gott sehen könnten, aber dann hätten wir keine Augen mehr und dann, also wir können Gott nicht sehen. Und Gott sagt, es ist auch besser für eure Gesundheit, wenn ihr mich nicht anschaut. Aber ich kann den Mose so gut verstehen, mit seiner Sehnsucht, mit seinem Herr hier in der Wüste. Und gerade in der Wüste haben wir oft so Sehnsucht nach Gott, wir vermissen ihn. Dass Mose sagt, ich brauche dich jetzt eigentlich. Hier bei mir, ich hätte dich gern ganz nah, ich würde dich gern anschauen. Ist komisch, weil Mose doch eigentlich der war, wo man sich denken könnte, der war Gott sein Leben lang am nächsten. So, der kannte Gott irgendwie am besten, weil er mit ihm so in dem Zelt war und mit ihm geredet hat und irgendwie auf den Berg gegangen ist und da seine Herrlichkeit begegnet ist. Und eigentlich müsste man doch sagen, Mose hat doch Gott gesehen, so gut wie gesehen. Aber nein, hat er nicht. Da ist immer noch Luft nach oben. Mose hat Gott vielleicht manchmal heftig gespürt und manchmal vielleicht gehört. Aber ich glaube, er hat Gott oft auch nur so gehört, wie ich ihn manchmal höre. Ich weiß nicht, wie ihr Gott hört. Ich höre Gott oft so im Herzen. Da ist auf einmal was da in mir und ich merke, das kommt jetzt irgendwie gar nicht von mir. Das könnte von Gott sein. Aber Mose will Gott gern sehen und er will ihn gern wirklich hören und er will ihm ganz nah sein. Und ich verstehe ihn so gut. Dass Mose sagt, Gott, wenn ich dir nah bin, dann klären sich alle meine ungelösten Fragen. Wenn ich dir nah sein könnte, dann würde ich verstehen, was das ganze Universum so im Innersten zusammenhält. Das würde ich dann verstehen. Wenn ich dir nah wäre, dann hätte ich ein Gefühl für deine Unendlichkeit und für deine Macht. Wenn ich dir nah wäre, ich würde nie mehr zweifeln an deiner Macht, wenn ich die einmal nur sehen könnte. Und wenn ich dir nah wäre, dann wüsste ich, wer ich bin. Dann würde ich auf einmal wissen, wer ich bin und wie geliebt ich bin von dir. Ich würde nie mehr zweifeln. Wenn ich dir nah wäre, dann hätte ich Klarheit, dann wüsste ich, wo es hingeht. Dann wäre ich so im Vertrauen in dir geborgen, dann wäre mein Leben perfekt. Und ich bin dafür, dass jeder Pastor und jeder Leiter von der Gemeinde das Recht hat, Gott einmal zu sehen. Wer ist auch meiner Meinung? Jeder Pastor sollte doch das Recht haben, damit er die Gemeinde führen kann. Ich merke, hier sind manche, die zögern. Gott sagt nein. Nein. Niemand kann mich sehen. Niemand kann mir so nahe kommen, ihr würdet vergehen. Es geht nicht. Ich habe mal ein Erlebnis, da hatte ich ganz arg Sehnsucht nach Gott, aber es ist eine verrückte Geschichte. Und ich erzähle sie euch trotzdem, weil ich sie im Nachhinein lustig finde. Und zwar war ich stinksauer auf Gott. Ich war auf so einem Seminar, da ging es um Stille sein und Schweigen und Hören. Und ich hatte eine große Wut auf Gott. Die hat was mit meinem Leben zu tun und mit dem, was da vielleicht so schief gelaufen ist. Und wir hatten eine Lobpreiszeit und vorne war so ein Lobpreisteam. Und die haben ganz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ganz süßlichen Lobpreis gemacht. Kennt ihr das? So ganz süßlich, so ganz lieblich, so ganz weich. Und das war eine explosive Mischung. Meine Wut und dieser liebliche, süße Lobpreis, der hat sich dann so aufgestaut und sich dann irgendwann entladen, jetzt nicht laut, aber in mir drinnen habe ich meine Sehnsucht gegenüber Gott geäußert. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, Herr, Jesus, zeig dich. Sei jetzt bitte einfach mal da. Und wenn du da bist, dann hau ich dich um. Ja, und diese Geschichte, dieses Erlebnis, das kann ich irgendwie nicht vergessen. Das hat was mit meiner Sehnsucht zu Gott zu tun. Und ich weiß heute, man kann ja fragen, darf man das? Darf man so sauer sein auf Gott? Naja, ich war es halt einfach. Darf man es nicht? Natürlich darf man es, wenn man es halt ist. Und Jesus hat sich nicht gezeigt. Er ist nicht gekommen. Ich konnte ihn auch nicht umhauen. Schade. Aber ich hatte das Verlangen, dass er mir nahe ist, dass er da ist. Es ging mir nicht darum, ihm weh zu tun, sondern ihn zu spüren, ihn zu packen, ihn mit ihm mal mich auseinanderzusetzen. Und die Auseinandersetzung, die findet statt auf anderen Ebenen, aber ich wäre ihm gern näher gewesen. Und so haben wir manchmal Sehnsucht und gerade in Wüstenzeiten, gerade wenn es uns nicht gut geht oder gerade wenn so Lebensphasen sind, wo wir so in der Luft hängen, dann haben wir Sehnsucht nach Gott, dann haben wir Sehnsucht nach Klarheit, Sehnsucht nach Trost, Sehnsucht nach Wahrheit. Einfach in uns drin. Und es ist gut so. Es ist gut so, dass wir Sehnsucht haben. Ich glaube, dass Sehnsucht wichtig ist, weil wir darin merken, wir haben noch eine Beziehung zu Gott. Da ist noch was lebendig in uns. Ganz wichtig. Aber Gott sagt, nein, du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nicht anfassen, das geht nicht. Wir leben in unserer Beziehung zu Gott nicht im Sehen. Wir leben nicht im Sehen. Wir leben auch nicht im Wissen. Sondern wir leben in unserer Beziehung zu Gott im Glauben, im Vertrauen und im Hören. Also wir leben nicht in dieser Gewissheit, in der Sicherheit und ich sehe Gott und ich weiß jetzt und ich habe Klarheit und es ist alles voll easy, ich kann das auch alles erklären, sondern wir leben oft in einem ganz brüchigen, in einem Glauben. Ich will dir aber vertrauen, in einem Festhalten an Gott und in einem Hören und auch in einem Zweifeln, weil der Zweifel wohnt immer im Glauben. Im Glauben wohnt immer auch Zweifeln. Das ist unsere Existenz als Christen. Und den Glauben, den möchte ich euch jetzt mal wegnehmen. Und zwar mache ich das mal so. Tief in meine Taschen greifen. So, wer glaubt, dass ich in meiner linken Hand 10 Euro verborgen habe? Wer glaubt es? Wer glaubt, dass ich 10 Euro habe? Oh, ist hier wenig Glaube. Die meisten von euch haben natürlich recht, ich habe hier keine 10 Euro. Nein, das ist die rechte Hand, genau. Also. Ich habe tatsächlich 10 Euro in meiner linken Hand. Und dadurch, dass ihr das jetzt seht und wisst, ist euer Glaube aber auch im Eimer. Ihr müsst nicht mehr glauben, ihr müsst gar nicht mehr vertrauen, sondern ihr wisst es jetzt. Ihr seid jetzt sicher, ihr wisst es, ihr seht es. Und Gott könnte uns auch seine 10 Euro zeigen, immer wieder und sagen, schau mal, du weißt es doch, schau hin. Aber er macht's nicht. Wir leben im, braucht jemand 10 Euro? Für die Kollekte nachher vielleicht. Der Darius darf mal. Er nimmt uns nicht den Glauben, sondern wir müssen im Vertrauen leben und im Hören und auch im Zweifeln. So ist es. Und so ging es auch dem Mose. So ging es ihm auch. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, dann will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Also Gott geht irgendwie vorüber und hält dem Mose die Hand so vor und dann darf Mose so hinterher schauen. Also Mose sieht nur noch die Rücklichter von Gott. Mehr darf er nicht sehen. Aber immerhin, darf er Gott so nah sein, darf er Gott so spüren, darf er merken, er ist da. Mose kann danach nicht sagen, ich habe gesehen und jetzt weiß ich, sondern er sagt immer noch, ich vertraue immer noch. Und ich bin immer noch am Hören und am Fragen. Es ist ganz normal, dass wir Sehnsucht nach Gott haben. Und es ist wichtig, wenn deine Sehnsucht weg ist, dann stimmt irgendwas nicht. Weil Sehnsucht ist ein Hunger nach Gott. Und wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann stimmt meistens irgendwas nicht. Meistens bin ich dann krank, dann habe ich keinen Hunger. Oder ich bin seelisch ganz matt, dann habe ich auch keinen Hunger. Aber da stimmt was nicht. Wenn du Hunger nach Gott hast, wenn du ihn vermisst, dann ist es gesund, dann ist es gut. Aber was machen wir jetzt mit dieser Sehnsucht, wenn doch Gott unsichtbar ist und wenn es den wenigsten Menschen so geht, dass sie Gott so spüren dürfen, dass sie wenigstens mal kurz hinterher schauen dürfen? Ich habe euch einen Vers mitgebracht, über den ich viel nachgedacht habe, aus Johannes 1, Vers 14. Da steht über Jesus: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit, steht hier. Also es gibt einen Teil von Gottes Herrlichkeit, den man scheinbar doch sehen kann. Und die Menschen damals, die Jesus erlebt haben, die ihm in die Augen schauen konnten, die haben das erlebt. Dass in Jesu Augen Gott zu finden ist. Obwohl es ganz menschliche Augen waren. Ganz medizinisch völlig unauffällig. Aber trotzdem war da was von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit zu spüren. Und viele Menschen damals konnten das erleben, konnten sehen, wie Jesus mit ihnen umgeht. Den Teil von Gottes Herrlichkeit, den Gott uns offenbaren will und zeigen will, den hat er uns offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass wir Gott heute näher sind als Mose damals. Dass wir mehr erkennen, dass wir mehr hören und sehen können von Gott, als Mose das damals konnte. Weil Gott so viel von seinem Herzen uns offenbart hat. Was Mose noch völlig verschlossen war, wovon Mose gar keinen blassen Schimmer hatte. Dass Jesus am Kreuz für uns stirbt, um uns nahe zu sein. Und wir sehnen uns manchmal nach dieser Herrlichkeit Gottes, nach dem Großen. Martin Luther, der redet mal von den Theologen der Herrlichkeit. Er sagt, wir sind so gerne Theologen der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, so das ist so dieses Große, das ist so dieses Herrliche. Also die Theologen der Herrlichkeit, so sag's ich jetzt mal in meinen Worten, die versuchen Gott zu erkennen in seiner Schöpfung. In diesem Wunderschönen, in der Vielfalt, in der Pracht, die sehen Gott da drin und staunen über Gott. Die Theologen der Herrlichkeit, die erkennen Gott aber auch in seinem Gesetz, in seinen ethischen Maßstäben und sagen, wow, das ist ein Gott, der gibt uns hammerschöne und gute Gebote, an die wir uns halten können. Die Theologen der Herrlichkeit, die lieben das, in der Bibel zu studieren und Erkenntnis und Weisheit zu haben. Und die Theologen der Herrlichkeit, die schauen die Evangelien an und die lieben das, da den Jesus zu sehen, der Christus ist, der Verherrlichte, der Allmächtige. Und die sehen gar nicht mehr den Menschen Jesus, den Schwachen, den Zerbrochenen, der auch in Situationen reinsteuert und erstmal nicht weiß, was los ist, sondern die sehen immer gleich den Mächtigen, der eh schon alles weiß und kann und der mit Superkräften da die Sachen steuert. Die Theologen der Herrlichkeit, die lieben den Lobpreis mit tausenden Leuten. Hauptsache laut, Hauptsache mächtig, Hauptsache es muss herrlich sein, es muss so die Größe Gottes widerspiegeln. Und ist das alles nicht erlaubt, Luther? Ist es falsch, Theologe der Herrlichkeit zu sein? Luther würde sagen, nein, gar nicht, weil Gott ist ja auch herrlich, Gott ist auch wundervoll und Gott ist ja auch groß und wow, wir müssen ja auch mal staunen über Gott. Aber Luther sagt zu Recht, die Theologie der Herrlichkeit, die macht unseren Kopf immer noch größer und größer und größer. Die macht uns vielleicht schlauer, die lässt unsere Weisheit vielleicht zunehmen. Wir wissen dann mehr über Gott. Aber wenn du Sehnsucht nach Gott hast, wenn du sagst, Gott, ich vermisse dich, dann findest du Gott nicht. Findest ihn nicht. Weil da ist er nicht zu finden in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe. Sondern Gott ist zu finden am Kreuz. Da, wo er uns nahe gekommen ist. Da, wo er uns begegnen will. Da, wo er für unsere Schuld gestorben ist. Da, wo er uns gezeigt hat, wie weit seine Liebe geht. Da ist er zu finden. Da können wir ihm begegnen. Und da können wir mit unserer Sehnsucht irgendwo Heimat finden. Da wird unsere Sehnsucht, unser Ich vermisse dich, Herr, dem wird da begegnet. Und in seinen Wunden schließen sich meine Wunden. Ja, Theologe der Herrlichkeit zu sein, ist gut. Aber Luther sagt, wir müssen auch Theologen des Kreuzes werden. Sonst finden wir Gott nicht. Sonst können wir ihm nicht begegnen. Und diese Zeiten vom Kreuz, diese Zeiten, wo wir dem gebrochenen, dem schwachen Jesus begegnen, wo wir dem Jesus begegnen, der wirklich Mensch geworden ist, diese Zeiten der Stille bei ihm, die brauchen wir. Sonst hat unsere Sehnsucht keinen Platz. Amen.